Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Hallo, werte Zuhörer und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast im X-Talk. Wir haben heute zu Gast Doc Köllewood. Hallo, Doc.
Hallo, ich bin Doc Köllewood, a.k.a. Sean Köllewood, a.k.a. Sepp Lang, aber dazu mehr in den kommenden Folgen. Und in dieser Folge geht es um das Thema Neurodiversität.
Genau, viele Namen, die du da aufgezeichnet hast. Warum ist es für dich wichtig, über Neurodiversität zu sprechen?
Neurodiversität ist nicht in aller Munde. Der Begriff Neurodiversität oder Neurodivergenz, wie manche sagen, ich kürze es sehr gern Neurodiv ab, weil damit beide Begriffe umfasst werden, ist ein Begriff, der nicht so in aller Munde ist. Die meisten kennen halt nur die Unterbegriffe, die dazugeordnet werden, wie Autismus, ADHS, Tourette-Syndrom, bipolare Störung oder Hochbegabung, Legasthenie. Die anderen Begriffe, die hier auf Wikipedia genannt sind, die sagen mir alle nichts, deswegen werde ich die auch nicht nennen. Aber wie gesagt, mir geht es darum, dass das Wort Neurodiversität ein bisschen mehr in den Gedächtnis der Menschen ist, in der Wahrnehmung der Menschen für Leute, die eine Behinderung in diesen Diagnosen haben.
Gut, und warum ist es wichtig für dich, Neurodiversität als Spektrum zu betrachten? Du hast ja einige verschiedene Bereiche schon aufgezeigt.
Genau, das ist ein Spektrum und viele kennen halt nur sowas wie Autismus, haben gewisse Vorurteile und kriegen meistens, Autismus ist selber auch ein Spektrum, ein Subspektrum sozusagen, und da möchte man eigentlich nicht immer ganz so mit Klischees und Vorurteilen eingeordnet werden. Und ich finde, dass man, wenn man den Begriff Neurodiversität für die ganzen Diagnosen nennt und sagt, ich bin eine neurodiverse Person, ich habe Probleme mit diversen Sachen, ich bin behindert in der Gesellschaft, nicht immer barrierefrei mit solchen Sachen, ich brauche manchmal eine Begleitperson in manchen Situationen, das ist eine Sache, dafür sollte man mehr Verständnis haben, und deswegen ist der Begriff Neurodivergenz oder Neurodiversität mir sehr wichtig.
Gibt es da Unterschiede zwischen diesen zwei
Begriffen? Nein, das sind, im Grunde genommen kann man die Begriffe für das Gleiche verwenden. Ich benutze wechselhaft die Begriffe beide eigentlich. Deswegen Neurodiv sage ich, schreibe in Schriftform, sage ich Neurodiv Punkt, mache ich zum Beispiel. Damit sind beide Begriffe, jeder hat so seine Vorliebe, wie er es nennt.
Und was hat dich dazu bewegt, Teil dieses Podcastes und unserer Serie zu werden auf dem X-Talk?
Ja, also ich habe mit meiner Behinderung in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, ich bin jetzt knapp über 40, habe ich viel Erfahrung in verschiedenen Subkulturen gemacht, und ich möchte in den verschiedensten Folgen mit Gästen über das Thema reden.
Ah, okay. Gut. Und was können wir von dieser Folge als Zuhörer von dir erwarten?
Ich möchte erstmal allgemein über das Thema Neurodiversität reden, damit die Leute in den nächsten Folgen ein bisschen wissen, worum es geht, und meine Verhaltensweisen, die ich da gegebenenfalls erkläre, ein bisschen mehr Verständnis haben.
Okay. Und du hast ja eine aktuelle Diagnose. Wie war der Weg dahin?
Das war ein schwerer Weg. Also früher hat man als Kind direkt gesagt, der Junge hat ADHS, beziehungsweise ADHS, wenn er hyperaktiv war. Und das ist so eine Diagnose, die gibt man allen möglichen Kindern, die ein bisschen rappelig sind und so weiter. Gibt denen Medikamente, versucht die ruhig zu stellen. Aber natürlich ist das bei Kindern immer schwer einzuschätzen, was sie genau haben. Und es ist oft so, dass auch Autismus nicht erkannt wird bei vielen Kindern. Auch da ist noch Nachholbedarf in der Diagnostik. So dass es bei mir schon lange der Verdacht auf Autismus war. Ich aber nie getestet wurde. Das ist erst vor wenigen Jahren passiert, wo ich meine neue Diagnose machen wollte, habe eine ausführliche Autismustestung in Köln in der Fachabteilung gemacht. Die lief mehrere Tage, wo ich Interviews gehabt habe, eine Testung mit diversen Tests und so weiter. Es wurde auch verschiedene andere Sachen bei mir getestet. Teilweise als Kind gab es auch eine Hochbegabungstestung und alles. Aber es blieb dann irgendwie sehr, sehr lange bei dieser heutzutage aus heutiger Sicht Fehldiagnose ADHS. ADHS. Mhm. Und deswegen bin ich froh, dass ich diese Testung dann gemacht habe, diesen Aufwand, und jetzt weiß, dass ich kein ADHS habe, was auch halt neurodivers ist. Aber ich kenne meine eigene Diagnose, aber ich finde auch nicht, jeder muss so Fachbegriffe wie eine Diagnose im Detail kennen. Die Leute können eh damit nichts anfangen. Es reicht dann raus, wenn man denen einen Fachbegriff nennt. Genauso wie das ja auch beim Autismus ist, muss nicht jeder wissen, welche Form des Autismus hat. Die meisten kennen natürlich Asperger, aber es sind natürlich auch noch andere Autismus, atypische, frühkindlicher, kanascher und so weiter. Genau, und deswegen nicht jeder, wenn man den Leuten sagt, dass man, wenn man wirklich Autismus hat, dann dazu steht, kann man natürlich sagen, man hat Autismus, aber es ist nicht, meiner Meinung nach, völlig unwichtig für die Leute, weil die Leute haben Vorurteile mit den Begriffen und deswegen spielt das für mich keine Rolle.
Mhm. Also hat die neuere Autismusforschung und die veränderten Tests dein Leben dann auch etwas beeinflusst,
kann ich daraus hören? Würde ich schon sagen, weil jetzt früher hatte ich die falschen Medikamente, das war ein großes Problem. Man hat mit mir Doppelblindversuch gemacht, zweimal, einmal stationär, wie ich noch, glaube ich, 17 oder so, knapp über im jungen Alter war. Da war ich mal kurz stationär und habe es getestet, das war aber in dem Rahmen völlig ungeeignet und ich war viel zu lang, weil das viel zu lang bürokratisch hingezogen hat. Ich hätte eigentlich 2 Wochen sein müssen, sind dann kurz über 3 Monate fast geworden. Mhm. Und das war natürlich eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen will, dass man nur wegen so einer Testung und so weiter stationär behandelt wird mit Fällen, die eine Notfalleinweisung hatten und so weiter. Das war schon eine krasse Erfahrung, gerade wenn man ein junger Mensch ist und das vorher nicht kannte. Deswegen, die zweite Testung war im Alltag gewesen und auch da hat sich nicht klar herausgestellt, dass ich für Medikinet geeignet bin, also ADHS-Medikament. Und ja, das hat dann sich dann ergeben, dass ich nicht damit behandelt werden möchte. Auch als Erwachsener, seitdem die Freigabe für Medikinet Adult, also für Erwachsene ADHS-Medikation erlaubt wurde, das war dann für mich klar, weil das hätte Einschränkungen in meinem Leben ergeben. Ich hätte zum Beispiel am Wochenende nicht einfach so absetzen können, wenn ich mal ein Bier trinken will, weil Alkohol und Medikinet ist wie die Ärztin sagte, es ist nicht adult genug, wenn man das macht und so weiter. Und das wollte sie nicht selber die Verantwortung dafür übernehmen. Absolut verständlich. Deswegen habe ich gesagt, ich mache die Medikinet auf keinen Fall. Und weil es zu sehr auch mich beeinträchtigt hat, weil ich halt damals, wie ich nicht wusste, eine Fehldiagnose hatte halt. Und ich habe dann andere Hilfsmedikationen, Bedarfsmedikationen bekommen, die ich immer nur nehme, wenn ich eine Reizüberflutung habe, also klassisch autistische Symptome wie Reizüberflutung, Meltdowns und so weiter. Da habe ich dann Bedarfsmedikationen immer mit und das kann ich auch problemlos so nehmen in einer geringen Dosis.
Mhm. Weshalb denkst du, dass Fehldiagnosen zu ADHS immer noch so häufig vorkommen?
Ja, die Symptome sind bei Neurodiversen relativ ähnlich, so wie ich es erfahren habe. Deswegen, die Fehldiagnosen sind absolut verständlich, aber man sollte regelmäßig, wenn man sich andere Verhaltensweisen aufweist, sollte man eine Neudiagnose definitiv in Betracht ziehen und zu gucken, ob die alte Diagnose noch aktuell ist und ob noch andere Sachen in Frage kommen. Bei mir war halt immer dieser Autismusverdacht, weshalb die Testung lange aufgeschoben wurde und als wir die gemacht haben, war es eine befreiende Sache, dass ich dann die Diagnose mir gesagt wurde. Ja.
Ja, das höre ich von vielen, dass da wirklich so ein Befreiungsmoment geschieht. Aber du hattest ja erst die ADHS-Fehldiagnose. Und welche Herausforderungen haben sich aufgrund dieser Fehldiagnose ergeben? Wie hast du das erlebt?
Wie meinst du das?
Also du hattest ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre bist du mit dieser Fehldiagnose durchs Leben gegangen?
Ja, also natürlich, der Junge ist einfach nur rappelig und so weiter, diese klassischen ADHS-Vorurteile, die zum Teil natürlich auch klar sind, bei vielen Kindern ist es so, das will ich gar nicht leugnen, aber und es ist ja viel Kritik daran, dass man vieles zu sehr mit Medikamenten löst und anstatt dem Kind Sachen zu bieten, womit vielleicht ein Ausgleich da ist. Ich bin auch kein Experte auf dem ADHS-Gebiet, wie gesagt, ich möchte da keine Fehlinformationen hier verbreiten, deswegen werde ich mich da auch nicht so sehr ins Detail gehen.
Mhm. Welche Rolle spielt dann die Neurodiversität für dein Leben?
Also jetzt, wo ich jetzt meine aktuelle Diagnose kenne, ist es einfach eine schöne Möglichkeit, den Leuten zu erklären, dass man eine Krankheit hat, die im Spektrum stattfindet und dass es eigentlich ausreicht für sie zu wissen, dass wo meine Probleme sind und wo ich sie erklären kann und unter dem Sammelbegriff zusammenfassen kann. Deswegen ist es immer schön, wenn man so dass nicht jeden die Diagnose auf die genaue Diagnose auf die Nase binden muss. Wenn man ein bisschen vertraut ist und gut befreundet ist, kann man denen auch genaue Diagnose nennen. Aber selbst dann habe ich oft Erfahrung, dass die Leute eher ein Fragezeichen über den Kopf haben, als dass das, ja. Ich werde auch von dir zum Beispiel auch als Autist akzeptiert und das ist mir sehr absolut wichtig. Ich sage jetzt ihm zum Beispiel als Autist, dass ich mich im autistischen Spektrum auch zu Hause fühle, obwohl die Diagnose selber so ein bisschen spezieller ist. Und mir reicht es aus, dass ich als das, was ich bin, akzeptiert würde mit meinen Problemen. Und ich habe nun mal einige Symptome, die deutlich autistischen Verdacht hingewiesen haben. Und deswegen sage ich auch gerne mal, dass ich ein Autist bin, auch wenn es so im Detail kein Vollautismus ist, natürlich, wie Asperger.
Genau, also wir haben ja jetzt diesen weiten Begriff der Neurodiversität auch eingeführt. Was bedeutet das für dich persönlich?
Ja, für mich persönlich heißt es halt, dass ich halt damit besser leben kann und mich nach außen darstellen kann mit meiner Behinderung, besser erklären kann, dass es innerhalb eines Spektrums viele Symptome gibt und so weiter. Das ist, denke ich, eine wichtige Sache.
Du sagst jetzt, Behinderung ist für dich der Begriff Beeinträchtigung, Handicap auch ähnlich wie Neurodiversität. Und
ja, man kann alles verwenden.
Neurodivergenz?
Ja, auf jeden Fall. Man kann alle Begriffe meiner Meinung nach verwenden. Ich habe nun mal Reizüberflutung. Ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Wenn jetzt ich auf den Bus vormittags warte, dann ist es nicht nur, wenn der Bus oder die Bahn voll ist. Das reicht schon aus, wenn eine Anzeige da ist, wo ist, in 2 Minuten kommt der und dann kommt sofort und dann springt's raus. Dann macht's bei mir Tick, dann kriege ich Tendenz zum Meltdown und inzwischen weiß ich, dass das so ist, dass der Bus, wenn er eine kurze Pause macht oder mal System runterfährt, dass das dann komplett aus dem System rausfliegt. Dann ist er in 2-3 Minuten meistens wieder da. Ist auch nicht sicher bei den KVB und so, aber es ist, das sind halt so Trigger für einen Meltdown gewesen in der Vergangenheit, wo ich oft genug mal eine halbe Bedarfsmedikation genommen habe. So, inzwischen, man kann sich so ein bisschen, wenn so eine Routine bei sowas ist, dann gewöhnt man sich dran, aber wenn eine außergewöhnliche Situation kommt, dann ist es halt besonders schlimm. Wenn eine volle Bahn ist und so weiter, dann ist natürlich auch immer ein auf dem Heimweg, dass man eventuell mal dann eine Bedarfsmedikation nimmt und so. Und natürlich in der Freizeit ist nochmal eine andere Situation, da hat man eventuell nicht den Zeitdruck, wo man einfach auch mal aussteigen kann, Ruhe durchatmen, in den Park gehen, frische Luft und dann geht man wieder rein. Aber natürlich im Alltag und so hat man natürlich Termine, die man einhalten muss und da hilft einem eine Bedarfsmedikation auf jeden Fall.
Gut. Wie hat sich dein Verständnis von Neurodiversität im Lauf der Zeit verändert? Gab es da eine Veränderung?
Ich kannte den Begriff selber noch nicht, deswegen ist es mir ja auch erst jetzt damit ein Begriff geworden. Und es ist ja diese regenbogenfarbige Unendlichkeitsschleife, das Symbol, das wusste ich auch nicht. Und ich habe vieles erst gelernt, als man mit dem Begriff halt in Kontakt kam nach der Neudiagnose. Also ich habe vorher immer gesagt, Autismusverdacht, und das ist auch das, was ich nach außen immer noch heutzutage kommuniziere. Im Zweifelsfalle bin ich neurodivers mit Autismusverdacht, auch wenn ich meine tatsächliche Diagnose, wie gesagt, schon kenne, klar.
Gut. Und was ist deiner Meinung nach eines der größten oder was sind die größten Missverständnisse in Bezug auf Neurodiversität in unserer Gesellschaft?
Ich denke, dass die Leute den Begriff einfach noch nicht kennen. Deswegen können sich da noch nicht so viele Missverständnisse aufbauen. Natürlich gibt es zu jedem einzelnen Diagnosen wie ADS, Autismus, Legasthenie oder auch Hochbegabung oder Tourette, bipolare Störung, gibt es alles Vorurteile, weil die Begriffe einfach mehr im Umlauf sind durch Prominente oder sowas. Aber der Begriff, dass ein Prominenter sagt, ja, ich bin neurodivers, das hört man eigentlich eher selten. Und ich freue mich, wenn jemand den Begriff in meiner Anwesenheit benutzt, ohne zu wissen, dass ich Teil des Spektrums bin.
In kommenden Folgen, die geplant sind, gehen wir auch auf deine Erfahrungen in Subkulturen ein. Wie können Subkulturen von einem besseren Verständnis von Neurodiversität profitieren?
Also in den nächsten Folgen werde ich zum Beispiel, die ist schon aufgenommen, kann ich schon mal so sagen, über meine Forum-Erfahrungen in der Hip-Hop-Kultur sprechen. Und da ist es einfach so, dass man einfach, die Leute haben mich als merkwürdig empfunden, konnten mich nicht einordnen, haben mich deswegen oft gemobbt oder sowas. Ich hatte auch natürlich Unterstützung. Manche haben und damit ein Verständnis dafür entwickelt, wie zum Beispiel der Gast aus der nächsten Folge. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, ist sehr schön geworden, die Folge. Und ich denke mal, wir werden erstmal diese nächsten Folgen mit den Subkulturen, werde ich so meine Erfahrungen erzählen. Und vielleicht, wenn ihr diese Folge gehört habt, könnt ihr die kommenden Folgen einfach besser verstehen, wenn ich da verschiedene Anekdoten aus der Zeit erzähle und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Deswegen, ich freue mich, wenn diese Serie gut ankommt und wenn auf Interesse stößt. Ich werde diese Folgen, die ich geplant habe, auf jeden Fall aufnehmen. Und was dann darauf folgt, an weiteren Podcast-Folgen, halte ich mir Ideen offen, die ich noch im Hinterkopf habe.
Was erwartest du oder was wünschst du dir von den Zuhörern? Und wie wären da Reaktionen auf die Folgen, die dir wirklich auch ja, einen guten Input geben, um das weiterzumachen, um motiviert zu sein, um dann auch die Leute immer mehr zu sensibilisieren?
Rückwirkend möchte ich Verständnis für das haben, wie ich in den verschiedenen Kulturen aufgenommen wurde, wie ich wie Leute auf mich reagiert haben und vielleicht ein bisschen verstehen, was der Hintergrund deswegen war. Die Leute wussten vielleicht gar nicht so, dass ich behindert war, weil das eigentlich nie das Thema war. So, man tut das einfach so mit ADS ab, als was Normales, was sich in der Kindheit passiert und dann im Erwachsenenalter sich normalisiert und so. Das war aber bei mir halt nicht der Fall. Ich kann natürlich in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen weiter auf meinen beruflichen Werdegang eingehen, der parallel dazu passiert ist. Und dann kann ich das auch ein bisschen in Detail gehen. Das würde aber den Rahmen dieser Folge natürlich sprengen.
Also wir freuen uns auf weitere Folgen mit dir, Doc Köllewood. Wie können Zuhörer mit dir oder dem Podcast in Kontakt treten?
Ja, natürlich. Da hab ich auch nochmal, erstmal werde ich natürlich in den Shownotes, sagt man das, glaube ich, im Podcast-Sprech. Da sind natürlich meine Profile jeweils verlinkt zu Doc Köllewood, Sean Köllewood und Sepp Lang. Und natürlich, falls ihr Lust habt, Teil des Podcasts zu werden, dann nehmt Kontakt zu uns auf. Unsere E-Mail-Adresse und weitere Informationen findet ihr auch dort. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, einen Kommentar, würde uns freuen, damit ihr auch beim nächsten Mal die ganzen Folgen nicht verpasst. Und vielleicht gefallen euch ja auch die anderen Folgen von den anderen meinen Kollegen, die aufgenommen worden sind bisher oder auch jetzt auch künftig kommen werden. Mein Kollege und Gastgeber hier in dieser Folge, der hat auch einige Folgen aufgenommen, könnt ihr gerne mal reinhören. Und ja.
Gut, ich glaube, das ist für den ersten Eindruck schon mal eine Menge. Ich danke dir, Doc Köllewood, für das Interview und freue mich auf weitere Folgen.